Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Mit seinem Campingbus fährt er durch Schottland und hält Ausschau nach jungen Frauen. Er ist der Mann, der auch als Schlechter von Edinburgh bezeichnet wird. Er ist charmant, gut aussehend und redegewandt. Er weiß, wie er Frauen dazu bringen kann, ihm zu vertrauen. Er ist ein Mann, der sich holt, was er will. Wer ihn ansieht, ahnt nicht, was wirklich hinter der freundlichen Fassade schlummert. Wer ihm in die Augen blickt, erkennt nicht die Gewalt, die da zurückschaut. Der Mann, um den es heute gehen soll, kennt keine Grenzen. Er liebt die Kontrolle, die Macht und den Schmerz. Seine Opfer sind nicht mehr als Körper für ihn, an denen er seine Gelüste stillen kann. Er ist ein Mensch ohne Menschlichkeit. Und er ist nicht allein.
Denn der Schlechter von Edinburgh hat einen Komplizen, der ihn hin und wieder bei seinen Ausflügen mit dem Campingbus Gesellschaft leistet. Sie wollen nehmen, quälen und töten. Die Frauen haben keine Chance. Sie sehen den Angriff erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Aber wie können sie auch ahnen, dass der freundliche Mann in der Bar ein Serienmörder auf der Jagd ist? Woher sollen sie wissen, dass die nette Zufallsbekanntschaft im Pub nicht nur ein Bier ausgeben möchte? Was können sie tun gegen zwei Männer, die so entschlossen sind, zu töten? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und da wir in der Schwarzen Akte schon über sehr viele Fälle gesprochen haben, die in Schottland oder auch ganz speziell in Edinburgh gespielt haben, quatschen wir jetzt gar nicht lange drum herum, sondern starten direkt mit dem heutigen Fall.
Schottland und gerade auch Edinburgh hat man ja eher als idyllischen, gemütlichen und ja auch friedlichen Ort im Kopf. Heute wird das aber alles andere als idyllisch, denn wir begeben uns auf die Spuren eines der berüchtigsten Serienmörders Schottlands. Denn 1977 wird das malerische Edinburgh von einem grausamen Doppelmord erschüttert, der die Zeit in der Stadt, aber auch im ganzen Land stillstehen lässt. Zwei junge Frauen werden nach einem Besuch im Pub tot aufgefunden, gefesselt, geknebelt, vergewaltigt und ermordet.
Und das, obwohl der Tod doch gerade erst Schlagzeilen in den schottischen Zeitungen geschrieben hatte. In Glasgow waren vier Frauen ebenfalls an einem Partyabend innerhalb weniger Monate verschwunden. Ihre Körper hatte man kurz darauf entdeckt, ebenfalls gefesselt, geknebelt, vergewaltigt und ermordet. Ein Vierteljahrhundert wird es dauern, bis man die Morde in Edinburgh und Glasgow miteinander in Verbindung bringt. Ein Vierteljahrhundert voller akribischer Polizeiarbeit, technologischer Entwicklung, Hoffnung und Enttäuschung, Abschied und Schmerz.
Es ist die größte Fahndung in der Geschichte der schottischen Polizei. Und all das nur wegen zwei Männern, die wissen, wie man unentdeckt bleibt. Aber starten wir ganz von vorn, mit Helen und Christine. Zwei Freundinnen, die sich dazu entschließen, am Samstag, dem 15. Oktober 1977, in ihrem Lieblingspub um die Ecke noch ein Bier trinken zu gehen. So wie es ja viele hin und wieder mal tun.
Helen und Christine kennen sich schon seit Kindheitstagen. Sie sind zusammen zur Schule gegangen und haben einen engen Freundeskreis. Helen lebt zwar in der Stadt, ist im Herzen aber ein Mädchen vom Land. Sie interessiert sich nicht besonders für Modetrends und fühlt sich in Jeans und T-Shirt am wohlsten. Sie liebt Tiere und verbringt super gerne Zeit mit Kindern. Außerdem gilt sie als sehr hilfsbereit. Wenn irgendwo eine helfende Hand gebraucht wird, dann ist Helen zur Stelle. Während Helen etwas ruhiger ist, kennen ihre Freunde Christine als deutlich lauter und extrovertierter. Sie ist temperamentvoll und genießt es, wenn viel los ist. Bei Zusammenkünften ist sie die Stimmungskanone, die andere auch mal gern zum Lachen bringt. Beide sind 17 Jahre alt und leben mit ihren Familien in Edinburgh.
Direkt an der Ecke, an der im Mittelalter in Edinburgh die Grenze zwischen Alt- und Neustadt verlief, befindet sich ein Pub mit dem Namen The World's End. Es handelt sich um einen typischen schottischen Pub der 70er Jahre. Etwas spartanisch eingerichtet, dafür aber mit viel Flair. Wer selbst schon mal in einem Pub war, der kennt bestimmt dieses Gefühl von Gemütlichkeit, das sich meist direkt beim Betreten einstellt. Im The World's End gibt es urige Ecken, in denen man zusammensitzen und sich unterhalten kann, aber auch eine Tanzfläche, auf der sich die unterschiedlichsten Menschen treffen. Auch wenn unser Fall in den 70er Jahren spielt, so gibt es den Pub noch heute und er wird gern von Touristen aus aller Welt besucht.
Helen und Christine sind also an diesem Samstag gemeinsam mit zwei anderen Freundinnen unterwegs und ziehen von Kneipe zu Kneipe. Ihre Mission ist es, Spaß zu haben und neue Leute kennenzulernen. 1977 gibt es ja noch keine Handys und so können die beiden nicht mal eben googeln, wo in Edinburgh denn an diesem Abend was los ist. Nein, sie schauen einfach vor Ort in den Pubs, sprechen mit den Leuten und entscheiden dann, wo sie den Abend enden lassen möchten. Bis in die frühen Morgenstunden zu feiern, gestaltet sich sowieso als schwierig, denn normalerweise schließen die Pubs gegen 23 Uhr. Und dann werden, wie es so schön heißt, überall die Bordsteine hochgeklappt.
So landen Helen und Christine im World's End Pub. Obwohl sie schon einige Kneipen hinter sich haben, sind die beiden nicht betrunken. Mit ihren 17 Jahren sind sie ja auch eigentlich noch zu jung für Alkohol. Die vier Mädels ergattern freie Plätze in einer Sitzecke hinter der Tür und freuen sich, mitten im Trubel zu sein. Es wird gelacht, gesungen und getanzt. An der Theke herrscht Hochbetrieb. Wer feiert, der hat auch Durst. Als ihre zwei Freundinnen auf Toilette müssen, bleiben Helen und Christine sitzen, um die Plätze freizuhalten. Das ist der Moment, in dem sie von zwei Männern angesprochen werden. Zwei Männer, die sie nicht kennen. Und ja, es sind genau diese zwei Männer.
Die vier kommen ins Gespräch und die Männer setzen sich auf die freien Plätze. Helen und Christine sind angetan von ihren freundlichen, charmanten Gesprächspartnern. Besonders, da die beiden sich sehr für sie zu interessieren scheinen. Dann kommen die beiden anderen Freundinnen zurück von der Toilette und fragen Helen und Christine, ob sie mit zu einer Party wollen, zu der die Freundinnen gerade eingeladen worden waren. Die beiden lehnen ab. Sie wollen lieber noch ein wenig mit ihren neuen Bekanntschaften plaudern. Eine fatale Entscheidung. Doch woher sollen die beiden 17-Jährigen auch wissen, mit wem sie es hier in Wahrheit zu tun haben? Werbung. Wusstet ihr, dass nur 15% der Menschen, die für Mord gefasst werden, Frauen sind? Wir beschäftigen uns ja jetzt schon echt lange mit True Crime und trotzdem hat mich diese Zahl ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und darum wollen wir euch heute den True Crime Podcast 15%, wenn Frauen töten, empfehlen. Und zwar von unseren lieben Kolleginnen Laura und Sarah. Wie der Titel schon sagt, beschäftigt sich dieser Podcast ausschließlich mit Fällen, bei denen Frauen zu Mörderinnen wurden.
Laura und Sarah kennt ihr vielleicht schon vom True Crime Podcast Eyes in the Dark. Sie wollen bei 15% auch der Frage nach dem Warum auf den Grund gehen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Und was bringt sie letztendlich dazu? Morden weibliche Täterinnen anders? Gibt es hier ein Muster? Um solche Fragen psychologisch richtig einordnen und beantworten zu können, holen sie sich Expertinnen und Experten zur Seite.
Jeden Mittwoch gibt es einen neuen Fall, exklusiv bei Podimo. Und die Folgen sind wirklich packend und nehmen einen richtig mit. Zum Beispiel die Folge Tödliche Verfolgungsjagd. Da wird der Fall einer jungen Frau erzählt, die von einer TikTok-Berühmtheit zu einer Doppelmörderin wurde. Also wirklich super spannend.
Wenn ihr auch mal reinhören wollt, dann nutzt gerne unseren Link go.podimo.com/akte. Damit hört ihr den Podcast 60 Tage komplett kostenlos. Und natürlich auch alle anderen Podimo-Podcasts und Hörbücher, die es in der App gibt.
Das 60 Tage kostenlos Testen ist nur 2 Wochen gültig. Das ist der längste kostenfreie Testzeitraum, den es bei Podimo gibt. Also nutzt unbedingt den Link go.podimo.com/akte. Hört rein und ich bin gespannt, ob euch die Folgen von 15% auch so unter die Haut gehen wie uns.
Den Link und alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal über unsere Shownotes. Vielen Dank an Podimo für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Helen und Christine verlassen den Pub nicht gemeinsam mit den beiden Männern, aber gleichzeitig. Doch auch wenn sie nicht zusammen rausgegangen sind, So bleiben die beiden Männer in ihrer Nähe. Das lässt sich später anhand von Zeugenaussagen rekonstruieren. Ein Streifenpolizist beobachtet, wie Helen und Christine in einer angrenzenden Straße verschwinden, die Männer kurz darauf ebenfalls. Das ist das letzte Mal, dass die beiden Freundinnen lebend gesehen werden.
Die Familien von Helen und Christine wundern sich, warum die zwei an diesem Abend nicht nach Hause kommen. Es wird später und später. Die Pubs haben doch schon längst geschlossen. Beide Familien legen sich eine ähnliche Erklärung zurecht. Helens Familie denkt, Helen würde bei Christine übernachten, und Christines Familie geht davon aus, die zwei schlafen bei Helen. Es ist zwar etwas merkwürdig, dass sich die Töchter nicht gemeldet haben, aber man geht ja nicht direkt vom Schlimmsten aus. Und wie gesagt, es gibt ja noch keine Handys.
Das schreckliche Erwachen kommt am nächsten Morgen, als nach einem schnellen Telefonanruf zwischen den beiden Familien klar wird, dass Helen und Christine überhaupt nicht nach Hause gekommen sind, sie weder zur einen noch zur anderen gegangen sind. Voller Sorge und Angst melden die Eltern ihre Töchter vermisst und machen sich selbst auf die Suche. Auch die Polizei wird sofort aktiv. Eine Stunde vergeht, dann zwei, dann drei. Die Familien erleben diese gefühlte Ewigkeit wie in Trance. Und dann, am frühen Nachmittag, hören sie im Radio, dass Wanderer eine Leiche am Strand von East Lothian gefunden haben. East Lothian ist ein Gebiet, das östlich an Edinburgh angrenzt und direkt am Meer liegt.
Die Leiche wurde an einer gut einsehbaren Stelle abgelegt, direkt an einer Straßenbiegung, von der aus man weit schauen kann. Wenn man sich das also vorstellt, dass hier nachts jemand die Leiche versteckt, dann ist das tatsächlich der ideale Ort dafür. Sich nähernde Autolichter lassen sich nämlich schon von weit in der Ferne erkennen und man hätte Zeit zu reagieren. Wobei verstecken auch nicht unbedingt das richtige Wort ist, denn die Leiche wurde dort abgeladen, also nahezu weggeworfen. Aber nicht versteckt, das ist eindeutig. Wer auch immer für die Tat verantwortlich ist, der hat sich keine Mühe gemacht, sie zu verbergen.
Und die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Es handelt sich bei der Toten um Christine. Sie ist nackt, geknebelt und gefesselt. Die Spuren an ihrem Körper zeigen, dass ihr vor ihrem Tod unaussprechliche Gewalt widerfahren sein muss. Sie wurde geschlagen, vergewaltigt und letztendlich mit einem Strang aus ihrer eigenen Kleidung erdrosselt.
Im Laufe des Nachmittags wird noch eine zweite Leiche entdeckt. Der Fund wird ebenfalls im Radio verkündet. Eine junge Frau liegt tot in einem gemähten Getreidefeld, ungefähr 10 Kilometer vom ersten Fundort entfernt. Es handelt sich dabei um Helen.
Sie trägt nur einen Mantel und ist ansonsten vollkommen unbekleidet. Wie auch Christine wurde sie schwer misshandelt und schließlich mit ihrer eigenen Kleidung erdrosselt. Auch bei ihr haben die Täter keinen Versuch unternommen, die Leiche zu verstecken.
Alle Augen schauen nun auf die Polizei, die dringend Antworten liefern muss. Dadurch, dass die Funde der Leichen im Radio verkündet wurden, wissen jetzt alle in Edinburgh, dass es einen Doppelmord gegeben hat. Und alle wollen natürlich wissen, was genau passiert ist. Und vor allem, wer dafür verantwortlich ist. Der oder, wie wir ja schon wissen, die Täter sind noch auf freiem Fuß. Und die Sorge ist groß, dass sie noch einmal zuschlagen könnten. Die Ermittler konzentrieren sich zunächst darauf, die Fundorte zu sichern und die Leichen zu untersuchen. Sie ahnen, dass die Leichen selbst die meisten forensischen Beweise liefern werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Helen und Christine auch an den Orten ermordet wurden, an denen man ihre Körper gefunden hat.
Wie in der ZDF-Dokumentation Der Schlächter von Edinburgh erklärt wird, befindet sich die Forensik im Jahr 1977 mehr oder weniger auf demselben Stand wie Anfang des Jahrhunderts, zumindest was die Sicherung von Beweismitteln und Spuren angeht. Morde werden anhand von Kartensystemen dokumentiert. Und bei den Täterspuren konzentriert man sich fast ausschließlich auf Haare, Fasern und Blut. DNA ist zu dieser Zeit ja noch ein Fremdwort in der Forensik, aber die Polizei hat sehr, sehr gute Leute, die ahnen, dass die Technik diesbezüglich noch viele Fortschritte machen wird und die deshalb wichtige Proben für später aufbewahren.
Man untersucht nun also die Leichen und die direkte Umgebung der Fundorte. Alles, was irgendwie relevant zu sein scheint, wird zur näheren Analyse ins Labor geschickt. Besonders wichtig sind die Kleidungsstücke, wie der Mantel, den Helen noch getragen hat. Aber auch die Schlingen, die aus den Klamotten der beiden gedreht wurden, um sie zu erdrosseln. Also alles, was die Täter berührt haben könnten. Gleichzeitig versuchen die Ermittler, jede Person zu finden, die am Samstagabend im The World's End Pub gewesen ist. Durch die Befragung von möglichen Augenzeugen wird der Polizei nun auch klar, dass man es hier mit zwei Tätern zu tun hat. Und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach mit den beiden Männern, mit denen Helen und Christine im Pub gesehen worden sind.
Anders kann sich die Polizei auch nicht erklären, wie zwei starke, kräftige Frauen wie Christine und Helen sonst hätten überwältigt werden können. Wäre es nur ein Mann gewesen, der sie angreift, so hätten sich die beiden vermutlich erfolgreich gegen ihn zur Wehr setzen können. Aber gegen zwei Angreifer? Da sieht es schon anders aus. Man lässt sich außerdem zwei Phantombilder anfertigen, auch wenn das durchaus riskant ist. Da an dem Samstagabend ja super viele Leute im Pub waren, ist es gut möglich, dass die Erinnerung an die beiden Männer an Helens und Christines Tisch nicht ganz so genau ist.
Es ist ja auch in dem Pub selbst nichts Auffälliges passiert, weshalb sich jemand ihre Gesichter ganz genau gemerkt haben sollte. Wenn man jetzt allerdings ein Phantombild anfertigt, basierend auf der Aussage eines Zeugen, dessen Erinnerung nicht ganz so genau ist, so kann es eben sein, dass man nach zwei Personen sucht, die es überhaupt nicht gibt. Mehrere hundert Leute landen auf der Verdächtigenliste der Polizei. Mehr als 13.000 Aussagen aus der Öffentlichkeit werden geprüft. Und trotzdem laufen alle Spuren ins Leere, so unvorstellbar das auch klingt. Viele, viele tausend Arbeitsstunden verwendet die Polizei im ersten Jahr darauf, die beiden Männer aus dem Pub zu finden, aber keine Chance.
Und so muss die Polizei im Mai 1978, also gut 7 Monate nach den Morden, den Ermittlungsaufwand drastisch herunterfahren. Es gibt einfach keine Anhaltspunkte mehr, die man noch austesten könnte. Und so bitter das auch für die Angehörigen ist, wenn ein Spur nachgegangen, alle Möglichkeiten ausgetestet wurden, dann muss die Polizei ihre Ressourcen bei neuen, ungelösten Fällen einsetzen. Was aber noch lange nicht heißt, dass die Geschichte von Helen und Christine vorbei ist. Nein, völlig im Gegenteil.
Denn ihre Mörder sind ja weiterhin auf freiem Fuß und fahren, berauscht von ihrem Erfolg, mit ihrem Campingbus durch Schottland, auf der Suche nach neuen Opfern. Es hat einmal geklappt, es hat sogar mehrfach geklappt. Und noch immer sind sie unentdeckt. Niemand kennt ihre Namen. Niemand kennt ihre Gesichter. Die beiden fühlen sich mächtig, sicher und unbesiegbar. Aber jeder Mensch macht irgendwann mal einen Fehler. Auch ein Mann, der denkt, ihm gehöre die Welt.
Im November 1978, knapp ein Jahr nach den World's End-Morden, wird die Leiche der 17-jährigen Mary in einem Gebüsch in Glasgow gefunden, was etwas mehr als eine Autostunde von Edinburgh entfernt liegt. Marys Kehle wurde aufgeschlitzt. Um ihren Hals befindet sich eine Schnur. Schnell ist klar, sie wurde entführt und vergewaltigt. Der Täter, so scheint es, handelte allein, also ohne Komplizen, anders als bei Helen und Christine. Aber dieses Mal ist er gesehen worden. Ein Zeuge hat die Entführung beobachtet und die Polizei ist bei den nun folgenden Ermittlungen tatsächlich nah dran, einen Verdächtigen zu identifizieren.
Noch erkennt niemand den Zusammenhang zu den World's End-Morden, aber die Schlinge scheint sich langsam um den Hals unseres Mörders zuzuziehen. Doch wieder einmal scheint das Glück auf der Seite des Bösen zu sein und der Mann kommt davon. Seine Fast-Festnahme veranlasst ihn jedoch dazu, seine Taktik zu ändern. Er sucht sich leichtere Ziele aus, in seinem kranken, unersättlichen Verlangen nach Gewalt und Sex, nämlich Kinder. Seine Taten sind zu grausam, um sie in Worte zu fassen.
Die 80er und 90er Jahre vergehen und die World's End-Morde, aber auch der Mord an Mary, liegen noch immer als ungelöste Fälle im Aktenschrank der Polizei. Dabei geraten sie niemals in Vergessenheit. Immer wenn ein neuer Hinweis zu den Fällen reinkommt, gehen die Ermittler diesem nach. Niemand ist bereit aufzugeben, auch nach all den Jahren nicht. Die forensische DNA-Analyse entwickelt sich rasant weiter in den 80er und 90er Jahren. In Folge 212 haben wir etwas detaillierter über diese Entwicklung gesprochen. Marie und Luisa vom Podcast Behind Science haben uns super spannende Einblicke in die Geschichte der DNA-Forschung und deren Anwendung in der Forensik gegeben. Wen die Details interessieren, dem können wir nur empfehlen, Folge 212 anzuhören. Die heißt Winzige Details, das Rätsel um Michelle.
Die neu entdeckten Möglichkeiten der DNA-Forschung werden auch im Fall der World's End-Morde nicht unprobiert gelassen. Man untersucht einige konservierte Proben auf Täter-DNA und findet, zur allgemeinen Verwirrung, nur ein einziges Täterprofil. Dabei ist man doch so sicher davon ausgegangen, dass es sich um zwei Männer handelt. Und obwohl auch mit der voranschreitenden Forschung immer größere DNA-Datenbanken aufgebaut werden, kommt es zu keinem Treffer. Und das wiederum führt zu noch mehr Verwunderung. Denn wie kann es sein, dass ein Mann, der so gezielt und brutal Frauen vergewaltigt und ermordet, noch nicht vorbestraft ist? Irgendwas muss die Polizei doch übersehen. Oder ist seine DNA-Probe einfach noch nicht eingelesen?
Doch kommt Zeit, kommt technologischer Fortschritt. In einigen Fällen muss man einfach frustrierend lange auf Antworten warten. Das ist bei den World's End-Morden so und auch im Fall von Mary. Ihre Geschichte ist dafür das beste Beispiel. Denn im Jahr 2000, also über 20 Jahre nach ihrer Ermordung, überprüft ein Cold Case Detective, ob es inzwischen einen DNA-Treffer in den mittlerweile gut ausgebauten Datenbanken gibt. Wie auch bei den World's End-Morden hatte die Polizei in Marys Fall Beweise konserviert, auf denen sich noch Täter-DNA befindet. Und tatsächlich entdeckt der Ermittler eine Übereinstimmung. Und siehe da, plötzlich gibt es, zumindest in Marys Fall, einen Namen.
Und der lautet Angus. Das Ding ist nur, als er wegen des Mordes an Mary angeklagt wird, da befindet sich Angus bereits in Haft und wollte sich eigentlich gerade auf eine mögliche Bewährung vorbereiten. Es hätte ihn nur wenige Wochen bis zu seiner Freilassung auf Bewährung gefehlt. Die Freilassung wäre mit der Mordanklage dann wohl dahin. Lass uns jetzt über den Hintergrund dieses Mannes sprechen und schauen, wer dieser Angus ist und warum er überhaupt im Gefängnis sitzt, als man ihn mit dem Mord an Mary in Verbindung bringt.
Angus wächst in Glasgow auf, wo er später auch einige seiner Opfer vergewaltigen und ermorden wird. Schon als Kind ist er alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Mit 13 Jahren wird er dabei erwischt, wie er eine Box mit Opfergaben aus einer Kirche in Glasgow stiehlt. Man klagt ihn deshalb wegen Hausfriedensbruch an. Mehr als 2 Jahre später, mit 16 Jahren, vergeht er sich an einem 8-jährigen Mädchen aus der Nachbarschaft. Ihr Name ist Catherine. Er lockt sie in ein Treppenhaus, vergewaltigt und erdrosselt sie. Die berechnende Art und Weise, wie er versucht, seine Spuren zu verwischen, schockiert die Polizei. Angus ruft zum Beispiel selbst einen Krankenwagen an und erklärt, dass Catherine die Treppe heruntergefallen sei.
In einem psychiatrischen Bericht aus dieser Zeit heißt es, so zitiert die BBC, "Ich glaube nicht, dass irgendeine Form der Psychotherapie seinen Zustand verbessern wird und er wird von nun an eine Gefahr darstellen. Er ist von Sex besessen und bei geringster Gelegenheit wird er diese Straftaten wiederholen." Als Angus 16 Jahre alt ist, da wird er wegen Mordes an Catherine zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Er gibt die Tat zu und muss insgesamt nur 6 Jahre hinter Gittern verbüßen. Da er noch minderjährig ist, wird in Angus' Fall nicht das Erwachsenenstrafrecht angewandt und es werden kaum Akten angelegt. Unter anderem wegen dieser Dokumentationslücke fällt es den Ermittlern später so schwer, Angus mit den World's End-Morden in Verbindung zu bringen.
Das heißt, Angus ist in seinen frühen 20ern, als er aus der Haft kommt. Er ist noch jung und hat sein ganzes Leben vor sich. Angus heiratet die angehende Krankenschwester Sarah und bekommt mit ihr einen Sohn. Besonders gut versteht er sich auch mit seinem Schwager Gordon, Sarahs Bruder. Doch das Familienleben mit Frau und Sohn kann Angus nicht auf dieselbe Weise zufriedenstellen, wie es seine mörderischen Streifzüge tun.
1977 kommt es zu einer Reihe von Morden in Zentralschottland, für die Angus verantwortlich ist. Teils allein, teils mit einem Komplizen. Erst tötet er die 4 Frauen in Glasgow, von denen wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben. Die 37-jährige Frances, die 36-jährige Hilda, die 23-jährige Agnes und die 20-jährige Anna. Sie alle werden von Angus vergewaltigt und mit ihrer eigenen Kleidung gefesselt, geknebelt und erdrosselt.
Dann zieht Angus weiter nach Edinburgh und tötet Helen und Christine. Ein Jahr später dann, also 1978, erdrosselt er Mary in Glasgow. Er vergewaltigt und mordet, und obwohl er den Behörden als Straftäter bekannt ist, kann ihn die Polizei nicht mit den Taten in Verbindung bringen. Angus weiß, wie er es anstellen muss, keine Spuren zu hinterlassen. Und DNA spielt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ja, wie gesagt, noch keine Rolle, was die Ermittlungen sonst deutlich vereinfacht hätte.
Nachdem er dann bei Mary fast erwischt wird, wechselt er sein Beuteschema. Denn 4 Jahre lang missbraucht er Kinder, bis er 1982 endlich gefasst wird. Aufgrund von Zeugenaussagen hatte die Polizei Angus auch schon länger im Visier, aber es hat eben gedauert, bis man genug Beweise gegen ihn gesammelt und ihn auch anklagen konnte. Eine zentrale Rolle bei den Zeugenaussagen spielten auch die Opfer selbst, denn Angus tötete die Kinder nicht nach der Tat, sondern ließ sie laufen. Nach seiner Festnahme bekennt Angus sich der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung von 11 Kindern im Alter von 6 bis 14 schuldig und muss lebenslang ins Gefängnis. Verurteilt wird er nur für seine Taten an diesen 11 Kindern, obwohl er zugibt, dass die Anzahl seiner Opfer in die Hunderte gehen könnte.
Angus sitzt also seit Anfang der 80er Jahre im Gefängnis und wie alle Insassen wird auch er dazu aufgefordert, eine DNA-Probe abzugeben, um damit die nationale Datenbank zu erweitern. Angus ahnt also nicht, was für weitreichende Konsequenzen diese freiwillige Probe haben wird. Und so ist es dann möglich, dass Angus im Jahr 2000 dank der DNA-Probe als Mörder von Mary überführt werden kann. Auch wenn die Tat selbst schon über 20 Jahre zurückliegt. Als man den Abgleich mit der Datenbank bei den World's End-Ermittlungen macht, war seine Probe noch nicht eingelesen.
Und dank der DNA werden Angus nun langsam aber sicher seine ganzen alten Verbrechen einholen. Einschließlich der World's End-Morde, die ja zum Zeitpunkt seiner Verurteilung im Fall Mary noch ungeklärt sind. Aber allein die Tatsache, dass er in Marys Fall verurteilt werden konnte, motiviert die Polizei enorm, weitere kalte Fälle mit einem ähnlichen Tatmuster zu überprüfen. Und so wird die Operation Trinity ins Leben gerufen. Die Operation heißt übrigens so, weil dabei 3 schottische Polizeibehörden zusammenarbeiten. Und endlich, fast 30 Jahre nach den Morden an Helen und Christine, gibt es auch in ihrem Fall einen Durchbruch, an den niemand mehr so richtig zu glauben gewagt hat. Denn 2004 kommt es zu einem spannenden Fortschritt in der Forensik, der dafür sorgt, dass verborgene Indizien auf den Beweismitteln endlich entdeckt werden können.
Wir sprechen über das Y-Chromosom-Verfahren, das in dieser Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Durch dieses Verfahren kann man das DNA-Profil der männlichen Familienlinie ermitteln. Dieses Y-Profil ist immer das gleiche, also beim Vater, Sohn, Onkel, Bruder oder Großvater. So kann man eindeutig feststellen, welche männliche Personen verwandt sind. Und genau so will man nun versuchen, die Identität der Mörder von Helen und Christine herauszufinden. Ein DNA-Profil hat man ja. Bleibt nur die Frage, zu wem es gehört und was es mit dem fehlenden zweiten DNA-Profil auf sich hat. Denn man geht ja die ganze Zeit von 2 Tätern aus.
Dazu nutzt man eine DNA-Probe, die seit über 20 Jahren verschlossen gelagert wird. Es ist die letzte noch unbenutzte Probe, die es gibt. Sie stammt von Helens Mantel und es handelt sich um Sperma. Und das muss man sich mal eben bewusst machen. Und das ist wirklich absolut genial, dass die beteiligten Detectives damals so vorausschauend waren, immer noch für spätere Untersuchungen unbenutzte Proben zu behalten. Und jetzt, nach all den Jahren, fast 30, nutzen sie tatsächlich erst die letzte Probe. Die Nervosität ist natürlich groß, denn hoffentlich kommt bei der Analyse irgendwas heraus, das die Ermittlungen weiterbringt. Und, das ist jetzt keine große Überraschung mehr, die Analyse ist ein voller Erfolg. Zwei große Erkenntnisse fördert sie zutage.
Die erste Erkenntnis: Auf Helens Mantel befinden sich DNA-Spuren von zwei Männern. Damit hat die Polizei endlich das zweite DNA-Profil, das die ganze Zeit gefehlt hat. Beziehungsweise, heute weiß man, es hat nicht wirklich gefehlt, aber die Spuren waren einfach so klein, dass sie nur mit modernster Technik erkannt werden konnten. Die zweite Erkenntnis: Zu einem der zwei Profile, nämlich zu dem, das schon die ganze Zeit bekannt war, gibt es jetzt einen Treffer in der nationalen Datenbank. Und zwar dank Angus freiwilliger DNA-Probe. Und endlich, nach fast 30 Jahren, kann man Angus auch mit den Morden an Helen und Christine in Zusammenhang bringen.
Erst jetzt dämmert der Polizei auch, mit was für einem aktiven und gefährlichen Serienmörder sie es in Wahrheit zu tun haben. Erst Glasgow, dann Edinburgh, dann wieder Glasgow. Der Mann hat sehr viele unschuldige Menschen auf dem Gewissen, einschließlich Kinder und Jugendliche. Ob es noch mehr Opfer gibt, von denen man nichts weiß? Aber wer ist sein Komplize? Zu wem gehört das zweite, neu entdeckte Profil? Denn einen Treffer dafür gibt es in der Datenbank nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber die Kriminaltechniker lassen sich was anderes einfallen.
Sie untersuchen nämlich auch die DNA von Angus' Familie und entdecken, dass das zweite DNA-Profil Ähnlichkeit mit der DNA von Sarah, also Angus' Ehefrau, hat. Ähnlichkeit, kein vollkommenes Match. Das heißt, Sarah war es nicht, aber Sarah hat Brüder. Und bei einem dieser Brüder gibt es eine direkte Übereinstimmung, nämlich bei Gordon, dem Schwager, mit dem Angus sich so gut versteht. Das heißt, Angus hat seine Mordserie mit der gelegentlichen Hilfe seines Schwagers verübt, was wirklich komplett verrückt ist.
Ja, das Ding ist aber, Gordon ist bereits tot und eingeäschert und kann für seine Taten nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Falls ihr euch fragt, wie die Polizei dann überhaupt seine DNA mit der auf Helens Mantel abgleichen konnte, das ist nämlich auch eine super spannende Geschichte. Denn die Ermittler haben nachgeforscht, ob Gordon mal in irgendwelchen Hotels oder ähnlichen öffentlichen Räumen abgestiegen ist, wo er seine DNA hinterlassen haben könnte. Doch man konnte keinerlei Dokumentation dieser Art finden und es wäre auch verdammt schwer gewesen, da sicher noch seine DNA zu identifizieren. Immerhin besuchen so ein Hotel ja ziemlich viele Menschen im Jahr und da kommt eine Menge DNA zusammen.
Allerdings findet man heraus, dass Gordon vor 10 Jahren mal einem Freund geholfen hat, dessen Haus zu renovieren. Gordon hat dort Wandleisten angebracht, und zwar ohne Handschuhe. Die Polizei ist also hin und hat diese Wandleisten wieder abgenommen. In der Hoffnung, dort Gordons DNA zu finden. Und tatsächlich, an einer Stelle, an der er die Rückseiten der Leisten festgehalten und sie an die Wand gedrückt hat, befand sich noch seine DNA. Und so konnte auch Gordon, der World's End Mörder, überführt werden. Auch wenn er natürlich nie verurteilt wurde, da er ja bereits verstorben war.
Die Sonderkommission Trinity macht es sich nun zur Aufgabe, herauszufinden, für welche Verbrechen Angus und Gordon sonst noch verantwortlich sind. Und Stück für Stück fügt sich das Puzzle zusammen. Denn auch die 4 Frauen in Glasgow wurden vergewaltigt und mit Schlingen erdrosselt, die die Mörder aus deren eigener Kleidung gedreht und geknotet haben. Und alle Leichen wurden einfach irgendwo abgeladen, in ländlicheren Gegenden und ohne groß versteckt zu werden. Alle waren nach einem Tanzabend oder einem Kneipenbesuch verschwunden.
Das Problem ist nur, dass in den Glasgow-Fällen von Frances, Hilda, Agnes und Anna keine forensischen Beweismittel mehr vorhanden sind, mit dem man Angus und Gordon eindeutig überführen könnte. Die Beweise sind über die Jahre verloren gegangen. Im Gegensatz zu den World's End-Morden wurde hier nicht so gut auf die Konservierung der Beweise geachtet. Ohne DNA würde in den Glasgow-Fällen also nur ein Geständnis helfen. Und Angus hat kein Interesse daran, irgendetwas zu gestehen. Denn er sitzt ja bereits in Haft und hatte eigentlich gehofft, irgendwann wieder auf Bewährung raus zu können.
Eigentlich hätte die Polizei Angus gern für alle 6 Morde von 1977 angeklagt, also die beiden World's End-Morde und die 4 Fälle aus Glasgow. Doch ohne forensische Beweise hat so ein Verfahren ja wenig Aussicht, zumal für einen der Morde aus Glasgow bereits ein Mann verurteilt wurde und seit fast 30 Jahren dafür im Gefängnis sitzt. Sein Name ist Thomas und man gibt ihm die Schuld an der Ermordung der 37-jährigen Frances. Bis zu seinem Tod 2014 beteuerte Thomas seine Unschuld, doch beweisen konnte er das nie. Die Glasgow-Morde bleiben, bis auf diesen einen Fall, also bis heute offiziell ungeklärt, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass es Angus war.
Man entschließt sich also, Angus nur wegen der Morde an Helen und Christine anzuklagen. 2007 ist es dann soweit. Die Beweislage ist eigentlich solide. Man hat die DNA und man kennt Angus' Hintergrund. Die einzige Sorge ist, dass Angus behaupten könnte, der Sex sei einvernehmlich gewesen und sein Schwager habe die beiden ermordet. Es wäre für ihn ein leichtes, Gordon die Tat in die Schuhe zu schieben, da der ja bereits verstorben ist und sich nicht mehr verteidigen kann. Doch die Anklage hat schon ein Argument, wie man beweisen kann, dass Helen und Christine gegen ihren Willen zum Sex gezwungen wurden.
Denn die DNA der zwei jungen Frauen befindet sich auch an den Knoten der Schlingen, die die Männer aus der Kleidung gedreht haben. Diese DNA kann nur durch heftiges Ziehen und Drücken dort hineingelangt sein, nicht durch einfache Berührung. Das heißt, Helen und Christine müssen sich verzweifelt und mit aller Kraft gewehrt und versucht haben, sich aus ihren Schlingen zu befreien. Der Prozess beginnt und die Anklage bringt ihre Argumente vor. Angus behauptet, wie schon vermutet, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Und?
Die Staatsanwaltschaft spricht ihn frei. Ihr habt leider richtig gehört. Angus wird von den Mordvorwürfen freigesprochen und für unschuldig erklärt. Und zwar, weil seine Verteidigung herausgefunden hat, dass einem wichtigen Sachverständigen nicht alle relevanten Beweise gezeigt worden waren. Konkret geht es um die Schlinge mit den Knoten, von der wir gerade gesprochen haben. Und da der Sachverständige dieses Beweisstück nicht gesehen hat, wird die Schlinge nicht als Beweis zugelassen. Und damit zerbricht die Argumentation der Anklage.
Die Begründung für den Freispruch lautet, dass es absolut keine Beweise seitens der Anklage gebe, dass Angus eine der Frauen entführt, vergewaltigt oder ausgeraubt haben soll. Oder dass er irgendwas anderes getan habe, als Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben, so die Verteidigung. Es gebe auch keine Augenzeugen oder Beweise dafür, dass Angus überhaupt anwesend war, als sie starben. Und der Richter stimmt dem zu. Angus' Freispruch ist ein heftiger Schlag für alle. Für die Polizei, die so lange ermittelt hat, für die Angehörigen natürlich, die sich endlich Gerechtigkeit für ihre Verstorbenen wünschen, sofern es die denn überhaupt geben kann.
Besonders, weil das Gesetz vorsieht, dass Angus nicht für das gleiche Verbrechen erneut vor Gericht gestellt werden kann. Damit ist die Sache also erledigt. Fall geklärt. Und auch irgendwie nicht. Aber was will man noch machen? Und damit hätte der Fall für heute beendet sein können und wir würden die Akte schließen. Aber zum Glück geht es noch weiter.
Werbung.
Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich habe am Nachmittag zum Beispiel oft so einen richtigen Durchhänger, vor allem jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist. Und da brauche ich immer irgendwas Leckeres, um weiterarbeiten zu können. Und weil wir die schwarze Akte immer erst abends aufnehmen, gibt's bei uns zur Aufnahme inzwischen sehr oft Holy. Holy ist eine wirklich gute Alternative zu ungesunden Softdrinks, ohne viel Zucker oder künstliche Aromen oder sowas. Wir haben für euch von Holy gleich zwei Rabattcodes bekommen. Einmal Akte 5 für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung und alle Bestandskunden bekommen 10% Rabatt mit dem Code Akte.
Mein aktueller Favorit ist Strawberry Key Rehydration. Den gönne ich mir nach dem Sport immer schön mit einem Döner. Ist nicht so süß und ich habe danach immer ein gutes Gefühl. Die Hydration-Getränke sind Holys Alternative zu künstlichen Sportgetränken mit Elektrolyten und Mineralstoffen.
Ja, ich bin inzwischen ein riesiger Fan der Holy Iced Teas geworden. Aktuell liebe ich da ganz besonders Mango Passion Fruit Black Tea, also das ist eine Sorte. Und auf 100 Milliliter kommen da nur 0,1 Gramm Zucker. Also im Grunde gar nichts. Kann man also auch ohne schlechtes Gewissen trinken und schmeckt trotzdem richtig gut.
Am besten probiert ihr Holy mit einem der Starter-Sets. Das gibt es für jede Kategorie, also Energy, Iced Tea und Hydration. Und da bekommt ihr dann ganz viele Sorten zum Probieren. Im Deluxe-Starter-Set bekommt ihr gleich alle Bestseller von Holy. Also könnt alle Kategorien durchprobieren.
Wenn ihr das Deluxe-Set anstatt der einzelnen Produkte kauft, dann spart ihr schon mal 20 Euro. Und mit Akte 5, alles groß und zusammengeschrieben, gibt es ja nochmal 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Also habt ihr insgesamt 25 Euro gespart. Für alle Bestandskunden gibt es einfach nur mit dem Code Akte, auch alles groß geschrieben, 10% Rabatt. Link und Codes findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes. Vielen Dank, Holy, für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
2011 verabschiedet Schottland den Double Jeopardy Act, der das Prinzip der Doppelbestrafung im schottischen Gesetz ändert. Die Doppelbestrafung ist ein weit verbreitetes rechtliches Prinzip und Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es sieht vor, dass eine Person eben nicht zweimal für dasselbe Verbrechen vor Gericht gestellt werden kann. Einige Länder erlauben bereits einige Ausnahmen von dieser Regel, seit 2011 also nun auch Schottland. Der Grund für diese Änderung ist einfach erklärt.
Das Prinzip der Doppelbestrafung reicht über 800 Jahre zurück und ist überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Wir leben in einer anderen, moderneren und technologisierteren Welt als damals, als das Gesetz eingeführt wurde. Dank der DNA-Forschung stellt die Wissenschaft mittlerweile Methoden zur Verfügung, um Täter und Täterinnen auch Jahrzehnte später noch eines Verbrechens zu überführen, auch wenn diese Person sich bereits einem Prozess unterzogen hat. Deshalb hat die schottische Politik, mit Zustimmung weiter Teile der Gesellschaft, den Entschluss gefasst, dieses Gesetz zu modernisieren.
Nun sieht das Gesetz also vor, dass eine Person durchaus desselben Verbrechens erneut angeklagt werden kann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Eines dieser Kriterien lautet, dass neue Beweise verfügbar sein müssen, die dem Gericht beim ersten Prozess noch nicht vorlagen. Eine erneute Anklage ist aber auch möglich, wenn zum Beispiel herauskommt, dass die angeklagte Person versucht hat, die Justiz zu manipulieren oder zu behindern, oder wenn der Angeklagte nach seinem Freispruch seine Schuld zugibt.
Mit der Gesetzesänderung ergeben sich nun ganz neue Möglichkeiten für die Ermittlungen im Fall der World's End-Morde. Man stellt ein Team aus jungen Leuten zusammen, die ihre Ausbildung gerade erst absolviert haben und mit einem frischen und neuen Ansatz auf die Beweise schauen. Und tatsächlich schafft das Team es, neue Beweise zutage zu fördern, die es bei Angus' erster Anklage noch nicht gab. Ermöglicht wird das durch eine neue Technik namens Crime Light. Das ist ein spezielles LED-Licht mit Filtern, das DNA-Spuren sichtbar machen kann, die vorher nahezu unmöglich zu erkennen waren.
Mit diesem Licht kann nun bewiesen werden, dass sich Angus' DNA an den Fesseln befindet, mit denen Helen und Christine erdrosselt wurden. Ganz am Anfang hatte man ja nur die DNA der beiden Mädels an den Schlingen gefunden. Angus' DNA befindet sich tief in den Stoffen, das heißt, er muss ordentlich zugepackt haben, damit seine DNA überhaupt so weit vordringen konnte, bis in die Knoten. Damit besteht kein Zweifel mehr, dass Angus die Schlingen selbst zusammengebunden hat. Und mit diesem neuen Beweis wird also nun ein zweiter Versuch gestartet, Angus anzuklagen. Das Gericht lässt die neue Technik des Crime Lights als Beweismittel zu und damit steht rechtlich dem Prozess nichts mehr im Wege.
In Deutschland, das nur kurz als interessanten Fakt am Rande, gilt das Verbot der Doppelbestrafung auch heute noch. Das Gesetz sieht vor, dass bei uns niemand wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden kann. Auch nach einem Freispruch ist eine erneute Strafverfolgung nicht zulässig. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein gesetzlich vorgesehener Wiederaufnahmegrund vorliegt. Zum Beispiel, wenn herauskommt, dass ein Zeuge eine Falschaussage gemacht hat oder der Täter nach dem Urteilsspruch doch noch gesteht. Neue Beweise allein, so wie im Fall von Angus, reichen in Deutschland nicht aus, um jemanden erneut anzuklagen. Es gab mal den Versuch, das Gesetz diesbezüglich zu ändern, doch der ist gescheitert.
Wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren selbst eingestellt hat, weil sie die Tat für geringfügig oder nicht nachweisbar hält, kann das Verfahren jedoch ohne Probleme neu aufgenommen werden. Denn dann wurde die angeklagte Person ja weder freigesprochen noch bestraft. Es wurde einfach noch keine endgültige Entscheidung über die Schuld der angeklagten Person gefällt. So viel zu unserem kleinen Exkurs in das deutsche Recht. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, ist das ganze Thema recht komplex, insbesondere weil es dazu auch europaweite Gesetze gibt.
Aber zurück zu unserem Fall. Im Oktober 2014, 37 Jahre nach den Morden, kommt es dann tatsächlich zu dem ersehnten zweiten Prozess gegen Angus. Dieses Mal lässt die Anklage keine Details aus. So ein Fehler passiert kein zweites Mal. Die Beweise sind wasserdicht und Angus hat keine Chance. Während er im ersten Prozess viel geschwiegen und sich eher unkooperativ gezeigt hat, macht er nun tatsächlich eine Aussage. Er sagt, er habe die jungen Frauen im Pub getroffen und ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Dann sei er mit ihnen in einen nahegelegenen Park gefahren, nicht weit entfernt vom World's End Pub. Dort habe er die Sitze in seinem Wagen umgeklappt und mit beiden Frauen im Auto Sex gehabt, sein Schwager ebenfalls. So wie er über Helen und Christine spricht, klingt es in den Ohren vieler Anwesender, als seien sie bloße Gegenstände.
Die Anklage will wissen, wie Angus gewusst haben will, dass der Verkehr einvernehmlich sei. Weil sie nicht Nein gesagt hätten, so Angus. Allerdings stellt sich kurz darauf heraus, dass es nach der Entführung nicht einmal ein Gespräch zwischen ihnen gegeben habe. Denn das gibt Angus selbst zu. Überzeugend ist das also alles nicht. Und das sieht auch das Gericht so. Nach 37 Jahren akribischer Ermittlungsarbeit, nach Durchbrüchen und Niederlagen, zahlt sich die viele Arbeit und das lange Warten der Angehörigen endlich aus. Angus wird des Mordes an Helen und Christine schuldig gesprochen und zu 37 Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr Haft für jedes Jahr, das die Familien und Freunde der Opfer auf Gerechtigkeit warten mussten.
Wie die BBC berichtet, findet der Richter vernichtende Worte für Angus in seinem Schlusswort. Er sagt, dass die Worte böse und Monster unzureichend seien, um ein, Zitat, gefährliches Raubtier, das zu den Tiefen der Verderbtheit fähig ist, zu beschreiben. Angus habe während des ganzen Prozesses keinen Funken Reue gezeigt. Angus ist also ein eiskalter, berechnender Mörder und Vergewaltiger und ein Albtraum für die Menschen, deren Weg er in seinem Wahn und seiner unstillbaren Gier nach Gewalt und Grauen kreuzt.
Die 37-jährige Haftstrafe ist die längste, die von einem schottischen Gericht je ausgesprochen wurde. Sie bedeutet, dass er theoretisch bis zu seinem 106. Geburtstag in Haft bleiben muss, bevor er einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Doch so weit kommt es nicht. Denn am 11. März 2019 stirbt Angus im Alter von 73 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht. Es ist nicht genau bekannt, was genau die Todesursache ist. Man weiß aber, dass er knapp 2 Jahre zuvor einige Schlaganfälle erlitten hat und von denen hat er sich nicht richtig erholen können. Er ist also dem Anschein nach eines natürlichen Todes gestorben.
Ein Geständnis über all seine Taten hat er nie abgelegt. So einige Tode, die er zu verantworten hat, werden wohl nie aufgeklärt werden. So bitter und schwer das auch für die Angehörigen zu akzeptieren ist. Auch wenn es Helen und Christine, Mary, Catherine und die anderen Mädchen und Frauen nicht zurückbringt, es muss ihren Familien und Freunden guttun zu wissen, dass Angus letztendlich doch für viele seiner Taten zur Rechenschaft gezogen wurde und dass er nie wieder jemandem etwas antun können wird.
Ja, und damit endet dieser echt krasse Fall, den wir hier heute besprochen haben, der wahrscheinlich nicht nur bei uns noch ein bisschen nachklingen wird. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. An der Stelle auch wirklich, jetzt kommt nichts Neues mehr. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Denn dann gibt es wieder eine neue Folge der schwarzen Akte für euch.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.